freue ich mich sehr auf die Predigt. Und ich möchte damit starten. In der Zeit in der Polizei wurden wir auch in Nahkampf geschult. Also nicht nur Schießtraining und Schlagstocktraining, sondern wir haben auch gelernt zu kämpfen mit bloßen Händen. Und da haben wir so eine Technik gelernt. Eine Technik gelernt, die haben wir die Universallösung genannt. So wurde sie vorgestellt von den Trainern. Weil es ein Bewegungsablauf ist, eine Kampftechnik ist, die du universell einsetzen kannst. Du kannst sie immer nutzen. Egal, ob du gerade dabei bist, dich zu verteidigen und ein bisschen in der Bredouille steckst, du kannst die Universallösung einsetzen. Oder wenn du gerade dabei bist, nach vorne zu gehen und anzugreifen, du kannst die Universallösung einsetzen. Und ich habe mir so gedacht, ey, wie cool wäre es, wenn es im Leben genau so einen Move gäbe. So ein Bewegungsablauf, der einfach immer der richtige ist. Eine Antwort, die einfach immer ins Schwarze trifft, egal welche Frage gestellt wird. Das wäre gut, oder? Wenn wir sowas hätten. Und jetzt pass auf. Ich stelle dir heute Morgen die Universallösung vor. Ich stelle dir heute die Antwort vor, die stimmt, egal welche Frage du stellst. Hochgepokert am Anfang der Predigt, gell? Wow. Was wird jetzt kommen? Aber noch nicht jetzt, erst später. Das lernt man in Homiletik, in Predigtlehre, so Spannungsbogen. Auf jeden Fall, wer von uns weiß, dass dieses Leben, das hier ist kein Aktienkurs von SAP oder so, sondern es ist ein Berg und es ist ein Tal. Wer von uns weiß, dass dieses Leben eine Achterbahn ist? Alle wissen Bescheid. Es kann so unfassbar wunderschön sein und im nächsten Atemzug so brutal. Dieses Leben besteht aus den schönsten Gipfeln und aus den finstersten Tälern. Und manchmal liegen Freude und Leid nur wenige Momente auseinander. Und ich finde es so einen einfachen, aber trotzdem irgendwie krassen Gedanken, dass jeder von uns gerade in diesem Raum sitzt, aber jeder von uns in diesem Leben gerade völlig woanders steht. Es kann sein, dass du gerade auf dem Gipfel deines Lebens unterwegs bist. Du bist am Feiern, am Fröhlichsein, am Jubilieren. Und es kann sein, dass im selben Moment jetzt gerade jemand neben dir sitzt, der durchs finsterste Tal seines Lebens geht, ohne dass du davon Bescheid weißt. Wir haben hier in dieser Gemeinde Babys werden geboren, Geburtstage werden gefeiert, Prüfungen werden bestanden, Bachelorarbeiten werden abgegeben, viel Grund zur Freude, viele Gipfel. Und auf der anderen Seite werden Krankheiten schlimmer, halten Ängste uns wach, sind da vielleicht Sorgen, die uns innerlich schier zum Verzweifeln bringen, Druck auf der Arbeit nimmt zu, geliebte Menschen sterben. Wir sind in einem Atemzug voll Dankbarkeit und im nächsten Atemzug rufen wir Gott an und bitten ihn um sein Eingreifen. Wir danken Gott und auf der anderen Seite brauchen wir Gott. Und das ist eine Spannung, in der wir uns befinden. Und diese Spannung hat einen Fachbegriff. Weißt du, wie diese Spannung heißt? Matthias? Lieben? Hangman ist euer Ding. Diese Spannung heißt Leben. Unfassbar schwer. Ich hab's richtig gut gemacht. Diese Spannung heißt Leben. Und wir befinden uns ja gerade in der Serie von David. David, der König von Israel, der auf der Weide mit ein paar Schafen angefangen hat. Und David war jemand, er war mit den schönsten Gipfeln des Lebens gut vertraut. Und gleichzeitig auch mit den finstersten Tälern. Diese Spannung des Lebens war David gut bekannt. Und ich möchte heute Morgen gerne mit uns zwei Bibelstellen gegenüberstellen, die dem einen oder anderen vielleicht etwas bekannt vorkommen. Wenn nichts, auch nicht schlimm, ich lese sie dir gerne nochmal vor. Und zwar lese ich vor, wenn du deine Bibel dabei hast, dann darfst du sie gerne wieder aufschlagen. Ich lasse kurz Zeit dafür. 2. Samuel. 2. Samuel, Kapitel 6. 2. Samuel, das fängt ein bisschen an zu rascheln, das gefällt mir. Ich rasche es mit Absicht, weil du es nicht findest. 2. Samuel, Kapitel 6, die Verse 14 bis 15. Da heißt es, so führten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn mit Jubelgeschrei und mit dem Schall des Schofarhorns herauf. David aber tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her. Und David war mit einem leinenen Ephod umgürtet. So führten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn mit Jubelgeschrei und mit dem Schall des Schofarhorns herauf. Mal bis hierhin. Die Bundeslade, ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Seit Jahren verschollen und David gelingt, was vor ihm niemand geschafft hat. Er holt die Bundeslade zurück nach Jerusalem. Das war für ihn ein maximaler Meilenstein des Lebens. Ein Gipfel, auf dem er stand. Und auf diesen Gipfel reagiert er mit Anbetung. Ein paar Kapitel später, ich lese vor aus 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 20. Kapitel 12, Vers 20. Und David sah, dass seine Knechte leise miteinander redeten. Da erkannte David, dass das Kind tot war. Und David sprach zu seinen Knechten, ist das Kind tot? Sie sprachen, es ist tot. Da erhob sich David von der Erde, wusch und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. David begeht Ehebruch mit einer Dame namens Bathseba. Die Frau wird schwanger. David will dieses schmutzige Geheimnis für sich behalten und lässt den Ehemann der Frau abschlachten. Gott offenbart das Ganze einem Propheten, dem Propheten Nathan. Nathan kommt zu David, er konfrontiert ihn damit. David sieht ein, dass er missgebaut hat, tut Buße und trotzdem stirbt das Kind. Die Bibel sagt, die Folge der Sünde ist der Tod. Ein Schmerz, der nicht nachvollziehbar ist. Ein unfassbares Tal in seinem Leben. Hier waren gerade 4 Kapitel dazwischen. Und in diesem Tal reagiert David mit Anbetung. Er betet Gott an. Und David ist ein Anbeter. In der Mitte der Bibel sind die Psalme geschrieben. Es ist ein Buch voller Lobgesänge und Anbetungslieder. Die meisten davon hat David verfasst. Wenn man sieht, wie er in Höhen und Tiefen des Lebens reagiert, dann wird deutlich, David ist ein Anbeter. Und ich sage bewusst, dass er ein Anbeter ist, weil Anbetung nichts ist, was wir machen, sondern Anbetung in erster Linie etwas ist, was wir sind und was wir sein dürfen. Gott selbst spricht in Jesaja 43, Vers 6, bring meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt. Einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist, pass auf, und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Gott spricht deutlich, wir sind zu seiner Ehre geschaffen. Das ist der Grund, warum dein Herz schlägt, der Grund, warum Sauerstoff durch deine Lunge strömt. Deine Berufung ist es, zur Ehre Gottes zu leben. Wer von uns ist auf der Suche nach seiner Berufung? Herzlichen Glückwunsch, heute ist dein Glückstag. Du bist zur Ehre Gottes geschaffen. Du lebst zu seiner Ehre, du atmest zu seiner Ehre, du singst zu seiner Ehre, du arbeitest zu seiner Ehre, du räumst dein Zimmer auf zu seiner Ehre, du fegst das Wohnzimmer zu seiner Ehre, du machst deine Schulaufgaben zu seiner Ehre. Unser ganzes Leben soll zur Ehre Gottes sein. Anbetung ist nichts, was wir machen. Ist nichts, was wir 20 Minuten am Anfang des Gottesdienstes machen und dann war's das. Anbetung ist unser Leben. Und vielleicht bist du hier und du sagst, ey, Anbetung. Anbetung ist nichts für mich. Ich will Gemeinschaft, ich will das Wort, aber Anbetung. Verstehe, jeder von uns ist ein Anbeter. Ohne Ausnahme. Jeder da draußen ist ein Anbeter. Die Frage ist immer, wen oder was betest du an? Weil wenn du Gott nicht anbetest, dann ist automatisch jemand anders auf dem Thron deines Lebens. Vielleicht ist es deine Karriere, vielleicht ist es dein Häusle, vielleicht ist es deine Familie, vielleicht ist es Macht, vielleicht ist es Geld, vielleicht ist es die Natur. Vielleicht bist du selbst. Die Frage ist, was hat unsere volle Aufmerksamkeit? Was bestaunen wir? Wofür heben wir unsere Hände? Und wir als Agape, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen eine Gemeinde sein, die Gott leidenschaftlich liebt und anbetet. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber wir fangen jeden unserer Gottesdienste mit Lobpreis und Anbetung an. Der Grund dafür ist nicht der, weil uns nichts anderes einfällt. Der Grund dafür ist auch nicht der, dass die Leute ein bisschen wach werden, weil sie verschlafen sind. Wir kommen doch alle fit in den Gottesdienst, come on. Der Grund ist auch nicht der, dass sich alle die möglichst ungestört reinschleichen können, die immer zu spät sind. Wir sind ja schließlich pünktlich. Der Grund ist der, weil wir zur Ehre unseres Gottes geschaffen sind. Und egal, ob wir auf dem Gipfel oder im Tal unterwegs sind, wir beten unseren Gott an. Und unsere Anbetung ist so viel mehr als Musik und Gesang. Aber sie ist auch nicht weniger als Musik und Gesang. Wenn wir gemeinsam singen, Freunde, dann ist es keine komische christliche Karaoke-Veranstaltung. Wir singen starke Glaubensaussagen zur Ehre unseres Gottes. Wir packen unsere Theologie in eine Melodie und wir proklamieren das Wort Gottes. Wir beten Gott an. Und vielleicht bist du hier und du denkst dir so, ja, Kirche hier finde ich eigentlich ganz nett so, aber dieses ständige Singen, habt ihr da schon mal, also habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Wir treffen uns sonntags morgens, wir stehen in Reihen, wir gucken auf ein Display, wo Text angezeigt ist und dann singen wir gemeinsam und dann steht hinter dir jemand, der singt viel zu laut, neben dir steht jemand, der singt viel zu schief, jemand anders hebt seine Arme die ganze Zeit hoch, als wollte er irgendwas aus den oberen Regalen holen. Es ist schon interessant, oder, was wir hier jeden Sonntag machen. Ich weiß, dieses Händeheben ist auch echt eine interessante Sache. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich als Kind oder Teenager zum ersten Mal im Lobpreis meine Hände gehoben habe. Wisst ihr, war ich auch noch der Moment? Ich war mega aufgeregt. Ich war richtig aufgeregt. Ich habe so gedacht, ey, kann ich das jetzt wirklich machen? Ich würde gerne meine Hände, Jesus, würde ich erheben, aber kann ich das jetzt? Ich traue mich nicht. Und dann fängst du an so, das ist so die Evolution des Händehebens. Du fängst so mit sowas hier an. Da kannst du nämlich immer noch schnell in der Hosentasche verstecken. Irgendwann komisch guckt so. Ihr wisst, wovon ich rede, deswegen grinst ihr alles auch gerade. Viele von euch. Und dann irgendwann bist du ein bisschen mutiger, dann machst du den hier. Und irgendwann, wenn du kapiert hast, dass du eh gestorben bist, mit Christus auferstanden, dann hebst du deine Hände hoch, weil dir alles egal ist. Aber ganz ehrlich, hast du mal unsere Gesellschaft beobachtet? Und ist dir aufgefallen, dass Menschen für alles Mögliche ihre Hände heben? Aber in der Kirche? In der Kirche ist es irgendwie seltsam. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du für alles Mögliche deine Hände heben kannst und niemand findet es komisch, aber in der Kirche haben wir dieses komische Gefühl dabei? Ey, wer von euch war schon mal auf einem Konzert? Kein Lobpreiskonzert, ein Konzert. Da geht die Post ab. Habt ihr mal ein Konzert von Coldplay angehört? Die Leute am Hände heben und am Weinen und am Mitsingen, die sind viel textsicherer als wir. Ey, Ich war mal auf einem Konzert von Yvonne Katterfeld. Kennt ihr jemanden von euch? Ist schon ein paar Tage her, ich bin noch nicht stolz drauf, weil die Bibel sagt, wir kennen einander über Sünden, sodass Gott euch heilt. Die Leute, die weinen und freuen sich und jubeln. Ja, oder jetzt haben wir Europameisterschaft, heute Abend das Finale. Beim Fußball, oh! Hey, letzte Woche haben wir Deutschland-Spanien geschaut mit unserem Nachbarn. 60-jähriger Nachbar, rationaler Typ. Ich bin nicht emotional. Aber dann Ausgleich in der 88. Minute und dann Gegentor in der 119. Minute und Handball im Strafraum und so. Von wegen, du bist nicht emotional, mein Freund. Da kommen wir plötzlich aus uns raus. Menschen jubeln und weinen, fallen sich in die Arme und es ist ganz normal. Kann ich dich heute Morgen etwas erinnern? Wenn du eines Tages auf deinem Sterbebett liegst, dann kommt keine Fußballnationalmannschaft vorbei. Dann kommt kein Coldplay vorbei, keine Yvonne Katterfeld, keine Olivia Rodriguez oder dein Lieblingsrapper oder wer auch immer. Sie werden nicht kommen. Und selbst wenn sie kommen würden, weil sie sich verlaufen haben, sie können dir nicht helfen. Aber da ist jemand, zu dem du schreien kannst und er wird dich erretten. Psalm 50, Vers 15. Ruf mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Da ist jemand, zu dem du kommen kannst und er wird dich nicht verlassen. Matthäus 28. Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Da ist jemand, an dem du festhalten kannst und er wird dich niemals loslassen. Gott spricht, Jesaja 41, Vers 10. Und ich will in dein Herz trommeln, so fürchte dich nicht. Ich bin bei dir, weiche nicht erschrocken zurück, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich fest durch meine gerechte Hand. Da ist jemand, zu dem du die Hände heben kannst, weil der Name von Jesus erhoben ist über alle Namen, weil er kein anderer Name ist, in dem Rettung zu finden ist, in dem Trost zu finden ist, in dem Friede zu finden ist, in dem Freude zu finden ist, als im Namen von Jesus allein. Freunde, Anbetung ist unsere Universallösung. Und Anbetung ist die Antwort, die du geben kannst, egal welche Frage gestellt wird. Anbetung ist die Antwort, die du geben kannst, egal ob du auf den Gipfeln des Lebens oder in den Tälern des Lebens unterwegs bist. Verzeiht mir. Ich bin ein bisschen begeistert über euer Gott. Charles Spurgeon, ein berühmter Prediger, hat Folgendes gesagt. Jeder nah an die jungen Leute, das heißt aus wie Idiot. Jeder nah kann am Tag singen. Es ist leicht zu singen, wenn wir die Noten bei Tageslicht lesen können. Aber ein geschickter Sänger ist derjenige, der singen kann, wenn es keinen Lichtstrahl mehr zum Lesen gibt. Lieder in der Nacht kommen nur von Gott, sie liegen nicht in der Macht des Menschen. Wir dürfen Gott anbeten. Und Anbetung ist die richtige Antwort, egal ob du auf den Gipfeln des Lebens unterwegs bist oder durch die finstersten Täler gehst, wo kein Lichtstrahl zu sehen ist. Das Lob von Jesus soll niemals von unseren Lippen weichen. Lass mich dir drei Gründe geben, warum wir anbeten dürfen, egal wo wir auf dieser Achterbahn namens Lebens gerade stehen. Der erste Grund, ich habe ihn gerade eben schon genannt, wir sind geschaffen, um anzubeten. Der zweite Grund, und ich bin gespannt, ob er den postmodernen Menschen ausreicht. Der zweite Grund ist folgender, wir beten Gott an, weil Gott Gott ist. Reicht das als Argument? Weil Gott Gott ist. Weil nicht du Gott bist, sondern weil Gott Gott ist. Weil er dich geschaffen hat. Weil dein Leben in seiner Hand liegt. Lass mich da ganz kurz was zu sagen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir anfangen, uns Wahrheit zusammenzubasteln. Wir picken uns aus der Bibel die Dinge raus, die uns irgendwie gefallen, die uns reinlaufen in unser Lebenskonzept. Und alle anderen Dinge, die schieben wir gerne beiseite. Und so flicken wir uns einen Gott zusammen, der unseren Vorstellungen entspricht. Und ich frage mich, wenn wir das tun, ob wir den Gott der Bibel anbeten oder ob wir den Gott anbeten, den wir uns selbst gebaut haben. Etwas, was die Bibel als Götzendienst bezeichnet. Und ich meine, jeder hat ja seine eigene Wahrheit heutzutage. Jeder kann glauben, was er will, kann denken, was er will. Okay, und jeder hat seine Wahrheit. Und das muss man so stehen lassen. Die Gefahr, die das Ganze mitbringt, ist die Sache, dass wir anfangen, Dinge zu vermischen, die uns gut gefallen. Weil wir ja unsere eigene Wahrheit haben. Und so wird es irgendwann normal, dass wir sonntags in die Kirche gehen und Jesus anbeten, dass wir ein Horoskop durchlesen, dann da ein bisschen Karten legen, da ein bisschen Yoga machen, dann wieder ein bisschen Bibel lesen. Und so fangen wir an, Dinge zu vermischen, weil jeder ja seine Wahrheit hat. Ich hab letztens mit einem Freund geredet, der eine andere Gemeinde leitet. Und sie haben einen, ich fand es so interessant und gleichzeitig so treffend, der hat gesagt, ja, sie haben einen Hindu, der kommt regelmäßig in den Gottesdienst und der betet Jesus an und ist voll mit dabei. Und da hat er immer gefragt, ja, wie sieht es aus? Und die Antwort von dem Hindu war, ja, auf einen Gott mehr oder weniger kommt es auch nicht mehr drauf an. Wisst ihr, also ihr schmutzelt. Aber das ist etwas, was normal ist in unserer Gesellschaft. Und ich will dir Folgendes sagen. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Ich bin, lass mich mal wiederholen, ich bin die Wahrheit. Ich bin nicht eine Wahrheit, ich bin nicht eine Option, sondern ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wenn wir Jesus anbeten, dann ist das keine Option, sondern wir beten die Wahrheit an. Wir beten Jesus an, weil er uns frei macht. Ja, woher willst du denn wissen, dass Jesus wirklich die Wahrheit ist? Weil ich das wissen will. Weil ich ihm begegnet bin, Freunde. Weil ich ihn gesehen habe, weil er mich errettet hat, weil er mein Leben umgekrempelt hat. Wo sind deine Götter? Was hilft dein Kartenlegen? Was hilft dein bescheuertes Sternzeichen? Mein Sternzeichen ist der Morgenstern, Jesus Christus. Er allein. Er ist der Gott, der mit uns ist. Auf den Gipfel des Lebens und durch die finstersten Täler. Und wenn du hier einmal unterwegs bist und du merkst, dass du nicht alleine bist, sondern dass Jesus mit dir ist, dann willst du von allem anderen nichts mehr wissen. Wir beten Gott an, weil Gott Gott ist und nicht wir. Lass mir dir noch einen dritten Grund geben. Wir beten Gott an, weil wir errettet sind. Im Alten Testament steht immer wieder, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Ist dir schon mal aufgefallen beim Bibellesen? Altes Testament ständig. Gott erinnert sein Volk ständig dran. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei aus Ägypten befreit. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum es da ständig drinsteht und was das mit uns zu tun hat? Altes Testament. Blick auf Jesus. Darf ich dich heute Morgen daran erinnern, dass Jesus dich aus deinem Ägypten errettet hat? Darf ich dich daran erinnern, dass du mit Christus gekreuzigt, begraben, auferstanden bist? Dass du sein Kind bist? Dass du zu ihm gehörst? Dass da keine Verdammnis ist für die, welche in Christus Jesus sind? uns doch so leben, als würde das uns was angehen. Lasst uns freuen und fröhlich sein, weil wir errettet sind, weil die Leiden dieser Welt nicht ins Gewicht fallen in Relation zu der Schönheit und Herrlichkeit, die wir eines Tages sehen werden. 1. Korinther 2, Vers 9. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Hey, wir sind errettet. Wir haben so viel Grund zur Freude. Und die Rückenschmerzen und das Knie und ja, es tut weh. Und ich habe gut reden, ich bin 29. Lass nicht alt werden. Die Schmerzen kommen von ganz alleine. Aber was ich weiß, es ist ein Wimpernschlag im Vergleich zur Ewigkeit. Ihr Lieben, lasst uns aufhören, weniger rumzumeckern und rumzumurren. Viele Christen, wenn du mit denen redest, alles ist irgendwie dunkel und trüb und die ganze Zeit am Meckern und am Rummurren. Du bist errettet! Halleluja! Du hast ewiges Leben, dein Name ist im Buch des Lebens eingetragen. Drum lasst uns freuen und fröhlich sein. Ja. Hey, einer von euch könnte mal so, kennt ihr diese Luftschlangen? Das wäre jetzt ein guter Moment gewesen, Boston.
Ich stehe vor dir mit erhobenen Händen, weil du dein Leben für mich gabst. Ich stehe vor dir, hab mich hingegeben, ich gehöre dir. Ich stehe vor dir.
Im Neuen Testament gibt es eine Szene, wo Paulus gemeinsam mit Silas im Gefängnis sitzt. Die Bibel berichtet, dass ihre Füße in den Stock eingespannt sind, also in einer schmerzhaften Stellung fixiert sind. Sie haben durchgehend Schmerzen. Und dann heißt es, dass sie um Mitternacht ihre Stimmen erheben und Gott anbeten. Sie singen ihm Lobpreis und Anbetungslieder zu. Und dann kommt ein übernatürlicher Moment, der die Ketten zersprengt. Und wisst ihr, was ich interessant finde? Nicht nur die Ketten von Paulus und Silas fallen zu Boden, sondern von allen Gefangenen und den Zelten nebendran. Hey, kann es sein, dass wenn du hier im Gottesdienst bist oder zu Hause bist oder sonst wo bist und Gott anbetest, dass 5, 6, 7 Plätze weiter Ketten von Menschen niederfallen, weil du gerade dabei bist, Gott anzubeten? Da passiert etwas in der geistlichen Welt, wenn wir anfangen, Gott anzubeten. Mauern fallen, Ketten werden zerbrochen, deine Seele wird wieder hell. Und genau aus diesem Grund wird der Teufel alles tun, um deine Anbetung zum Schweigen zu bringen. Der Teufel will keine Gemeinde von Jesus, die anbetet. Und deswegen bitte ich dich heute Morgen, lass deine Anbetung lauter sein als die Umstände, die dich zu erschrecken drohen. Lass deine Anbetung lauter sein. Und vielleicht sagst du, hey, ich will doch echt sein, ich will authentisch sein, wie kann ich Gott für seinen Sieg anbeten, wenn ich mich selbst als Verlierer fühle? Wie kann ich meine Hände heben im Lobpreis, wenn mein Herz eigentlich gerade am Boden ist? Wie kann ich Gott anbeten, wenn ich ständig dieselben Fehler mache? Kannst. Wir geben Gott nicht, was wir fühlen, wir geben Gott, was er verdient. Und Anbetung ist nichts, was du machst, wenn du dich gerade danach fühlst. Anbetung ist dein gesamtes Leben. Und diese Momente, wo dein Herz im Keller ist, das sollen die Momente sein, wo dein Lobpreis am lautesten ist. Paulus und Silas im Gefängnis, um Mitternacht erhoben sie ihre Stimmen. Wenn die Stunde am dunkelsten ist, sollte dein Lobpreis umso inbrünstiger sein. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich kann mit uns beten. Und dann wäre es vielleicht eine gute Idee, wenn wir gemeinsam mal beten, oder? Passt ganz gut heute. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Und wir wollen sagen, Gott, du bist unser Gott. Jesus, du bist Weg, Wahrheit und Leben. Und Jesus, dieses Leben ist eine Achterbahn. Ich will dir so sehr Danke sagen, dass egal, wo wir gerade unterwegs sind, dass du der Gott bist, der uns immer festhält, der immer bei uns ist. Und auch wenn wir dich vielleicht mal nicht fühlen, dürfen wir wissen, du bist bei uns. Wir sind geschaffen, um dich anzubeten. Du bist Gott, du bist der Schöpfer des Universums. Und du bist der Gott, der rettet, der uns errettet hat. Und dir gebührt unser Lob, dir gebührt unser Lied, dir gebührt unser ganzes Leben. Es ist die einzig angemessene Antwort auf das, was du für uns getan hast, Jesus. Und ich lese uns vor aus Psalm 95, Verse 1 bis 8. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang, und mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht und seine Hände haben das Festland bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht.